Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio einen schönen guten Abend.
Wir sind die Mehrheit an der Uni. Wir werden hier ignoriert die ganze Zeit. Es ist erschreckend. Es ist einfach Wahnsinn, einfach was hier passiert. Wir sind die Fachidioten von morgen.
Die Bildung ist der Spielball der Politik. Pass mal gut auf, hier kommt unsere Kritik.
Wir haben überfüllte Seminarräume, überfüllte Hörsäle.
Die Profs selber sagen dann halt immer öfter, das Thema gehen wir jetzt nicht so in die Tiefe, weil halt einfach keine Zeit dann da ist.
Man muss halt versuchen, das Studium wieder etwas freier zu gestalten.
Also wir haben ja das Gefühl, die Studierenden sahen Testkaninchen und es hat nicht geklappt.
Die Bildung ist der Spielball der Politik, also pass mal gut auf, hier kommt unsere Kritik.
Dazu muss man zuerst mal sagen, dass die Besetzer Kunstwerke beschmiert haben, die Wände beschmiert haben und auch Zerstörungen angerichtet haben. Da kann man als Präsident einer Hochschule nicht zuschauen.
Dann hat die Polizei angefangen, die Leute halt mit Gewalt vom Gelände zu drängen.
Insgesamt gab es nach dem Abend 5 Krankenhausaufenthalte.
Unterm Strich ist die Räumung weitgehend friedlich abgelaufen.
Auf der Straße wurden wir gehetzt, es gab Verfolgungsjagden. Die Polizeigewalt war absolut übertrieben.
Also wenn wir angehört werden wollen, dann müssen wir protestieren. Und im Zweifelsfalle muss der Protest halt weitergehen.
Ja, es ist letztendlich so, dass wenn man gehört werden will, muss man wahrscheinlich auch immer irgendwie Tabus brechen. Das ist leider so in diesem Staat.
Das waren Stimmen von Studenten und Professoren und nun wissen wir es alle, an den Universitäten wird gestreikt, Lehrsäle, Mensen und Casinos werden besetzt und auch geräumt. Unzufriedene Studenten klagen über miserable Studienbedingungen, Arbeitsüberlastung und unsinnige Verschulung, gekoppelt an dauernde Leistungsbemessung. Kurz, die Studenten sind unzufrieden, auch einige Professoren räuspern sich kritisch und so geht das schon seit einigen Monaten. Jetzt hat sich die Situation allerdings etwas eskaliert. Deshalb wollen wir bei HR2 Kultur der Tag wissen, was ist los an den Unis, woher kommt die Unzufriedenheit vieler und welche Aussichten gibt es, wieder zu einem geordneten Lehralltag zurückzukehren. Bevor wir nun aber mit den Schwergewichten deutscher Forschung und Lehre sprechen, zunächst die akademischen Eindrücke von Hartmut Krause, der seit vielen Jahren an der Universität Tübingen als Leiter des Dienstleistungszentrums dort tätig ist. Zuerst, das fragte ich ihn, wollte ich von ihm wissen, ob er sich diesen Job schon immer so auch in diesem Titel vorgestellt hat.
Nein, ich war angestellt als Hausmeister und habe mich ein bisschen hochgerabbelt und wurde dann praktisch der sogenannte Oberbedell. Das ist einfach ein Begriff an der Uni. Die Hausmeister aus den früheren Jahren wurden Bedellen genannt. Das waren die direkten Untergebenen des Rektorats und für Rektoratsveranstaltungen zuständig. Und daraus entsteht dieser Name Oberbedell. Das ist eigentlich ja, typisch Universität. Ja.
Also das heißt, aus einem Hausmeister, aus dem Pedell ist ein Dienstleistungszentrum geworden. Das heißt, Ihr Job und das, was Sie tun, hat sich auch schwer verändert. Wie ist denn das, was Sie beobachtet haben, sagen wir mal zurück von in der Zeit 28, 25 Jahre zurück. Was hat sich denn da bei den Studenten verändert? Wenn Sie mal durchgehen, Sie haben mindestens 5, 6 Generationen an Studenten schon mitbekommen.
Ja, es ist natürlich, sagen wir mal, eine menschliche Änderung schon entstanden. Die Jugend von heute ist natürlich ganz anders wie die von früher. Früher war irgendwie der Stress und die Hektik nicht so eingebaut ins Studium. Da sind die Leute etwas lockerer ins Studium gegangen. Ist also meine Meinung, ich denke viele andere auch. Die Leute früher, die hatten etwas mehr Zeit. Nicht zu viel, will ich nicht behaupten, aber doch war der Stress dieses Lernens nicht so, wie jetzt das eben ist. Die hatten mehr Freizeit oder hatten auch mal Gelegenheit, nebenher eine Tätigkeit auszuüben, um etwas Geld zu verdienen. Das ist heute für einen Studenten fast nicht mehr möglich. Durch die ganzen Bachelor- und Masterstudiengänge sind die Leute so in Stress, dass sie eigentlich für diese Nebentätigkeiten keine Zeit mehr haben.
Wie viele Stunden verbringen die denn so an der Uni? Und ich meine, kommen die etwa am Wochenende auch noch?
Ja, das ist seit einigen Jahren. Wir mussten die Bibliotheken komplett aufmachen, auch am Wochenende, am Sonntag, das heißt bis 22 Uhr. Früher war das nicht so, da war, kann man sagen, Freitagmittag wurden so langsam die Türen zugemacht, Samstag sah dann noch ein bisschen Postgang oder so, mal die eine oder andere Klausur, aber heute ist das gang und gäbe, dass Studenten samstags da sind bis mittags und abends noch bis um 18, 19 Uhr irgendwo in den Computerzentren oder in der Bibliothek und auch sonntags. Das ist also total anders wie früher.
Also die sind fleißiger geworden, mussten fleißiger werden?
Sie mussten fleißiger werden, weil sie sonst einfach nicht mehr ihren Stoff durchkriegen, ja.
Es wird immer jetzt viel davon gesprochen, dass Leistungsbemessung den Studenten einen unheimlich großen Stress bereitet. Wie kriegen Sie das mit? Ich meine, was passiert da bei den Studenten? Sie sagen, okay, die sind länger an der Uni, hängen länger in den Bibliotheken drin. Wie kriegt man das sonst noch mit?
Das kriegt man mit einfach, dass die Leute wirklich bis nachts da sind, sich aufhalten in den Bereichen, auch nach den Dienststunden bei uns anfragen, nach Übungsräumen, dass sie einfach auf dem Campus tätig sind und ihre Arbeit nachgehen. Die Häuser sind beleuchtet, früher war es um 20 Uhr fast dunkel, heute ist es fast die ganze Nacht durchbrennend Licht. Die machen ihre Arbeitskreise, die fragen nach, ob sie abends noch irgendwelche Seminarräume nutzen dürfen, um Hausaufgaben zu machen, weil sie zu Hause keinen Platz haben. Also es macht sich schon bemerkbar bei uns.
Der Hausmeister an der Uni, an der ich studiert habe in Berlin, der war hauptsächlich damit beschäftigt, die Plakate wieder von den Wänden runter zu kratzen, die wir dran geklebt haben. Ja. Gibt's das noch?
Gibt's auch noch. Wirklich, gibt's auch noch. Die Jungs, die sind auch unterwegs und schimpfen dann, wenn die Häuser verschmiert sind oder in Plakate angeklebt sind, nicht nur irgendwo hingemacht, sondern richtig festgeklebt. Das gibt's natürlich überall, das ist klar. Das hat sich nicht geändert.
Die Profs, die ja lehren, die kommen ja meistens noch aus der 68er oder nach 68er Zeit. Sind die meistens sehr leger oder sind die auch so intensiv und stressig bei der Arbeit?
Genauso mitziehen müssen. Also der Stress, der ist auch genauso in den Lehrenden mit drin wie in den studentischen Bereichen. Ich denke, das ändert sich da nicht arg.
Und wenn man sich jetzt mal die Kleidung anguckt, sind die Profs legerer gekleidet als die Studenten?
Unter anderem ja, muss ich sagen. Also es gibt hier bei uns Professoren und Dozenten, die laufen schon ganz locker rum und das sind die ja auch nicht schlecht. Das baut auch ein bisschen eine Schranke ab gegenüber den Studenten. Ich finde, wenn da ein Prof reinkommt mit Jeans an und Hemd vorne etwas besser auf im Sommer, warum nicht? Macht auch ein gutes Bild.
Und dann sagen die Studenten oder glauben, das ist der Hausmeister.
Der guckt vielleicht nicht ganz so locker.
Der Hausmeister der Universität Tübingen, Hartmut Krause, und damit liegt auf der Hand, nicht nur hat sich das akademische Leben verändert, auch der Hausmeisterjob wurde zum modernen Dienstleistungszentrum. Wir wollen bei der Tag auf HR2 Kultur herausfinden, warum der Campus zur Kampfzone wurde und wieso unsere geistigen Ressourcen rebellieren. Tobias Klein findet dafür die Ursachen in einem Vertragswerk, das vor 10 Jahren unterschrieben wurde.
Bereits im Juni 1999 unterzeichneten 30 europäische Staaten die sogenannte Bologna-Erklärung in der namensgebenden italienischen Stadt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2010 einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Damit soll erreicht werden, dass die Bildung europaweit besser verglichen werden kann. Außerdem soll es Studenten erleichtert werden, im Ausland zu studieren. Inzwischen haben sich dem Bologna-Prozess 46 Staaten angeschlossen. Beim Bachelorabschluss beträgt die Regelstudienzeit 6, in Ausnahmen auch 8 Semester. Im Vergleich zu früheren Studiengängen soll so ein schnellerer Berufseinstieg ermöglicht werden. Der Studiengang soll außerdem prinzipiell praktischer ausgerichtet sein. Beim Bachelor müssen die Studenten sogenannte Credit Points erwerben, im Schnitt 30 Punkte pro Semester. Doch da liegt genau der Kritikpunkt der Studenten. Sie halten das Studium für zu stark verschult, zu starr in den Strukturen und für zu kurz. Außerdem seien die Arbeitsbelastungen zu groß. Mit dem Bachelorabschluss sollen die Studenten bereits fit für den Beruf sein. Er qualifiziert aber außerdem für einen anschließenden Masterabschluss. Der Masterabschluss dauert in der Regel 2 bis 4 Semester und auch hier müssen die Studenten eine bestimmte Anzahl von Credit Points erreichen. Die Voraussetzung für den Master ist entweder ein Bachelorabschluss oder ein Diplom, Magister oder ein erstes Staatsexamen. Die Studierenden beklagen, dass nicht ausreichend Masterstudiengänge angeboten werden. Und das bringt einen weiteren Kritikpunkt mit sich. Besonders bei den Masterstudiengängen setzen viele Universitäten auf Zulassungsbeschränkungen, die sie selbst oder die einzelnen Bundesländer festsetzen. So muss in bestimmten Fächern eine Mindestnote im vorangegangenen Bachelorstudium erreicht werden. Die Studierenden fordern, dass die Zulassungsbeschränkungen aufgehoben werden. Dass der Übergang zwischen Bachelor und Master oftmals nicht möglich sei, kritisierte auch schon die Bildungsgewerkschaft GEW. In vielen Fächern sei auch noch nicht geklärt, ob 6 Semester für eine Berufsvorbereitung überhaupt ausreichen. Somit würden viele Absolventen mit einem wertlosen Examen auf den Arbeitsmarkt geschickt. Besonders in kleineren Unternehmen sei der der Bachelor immer noch nicht akzeptiert.
Gerade vom Streik der Goethe-Uni hier ins Studio geeilt ist Jonas Erkel, AStA-Vorsitzender. Guten Abend, Herr Erkel.
Guten Abend.
Herr Erkel, wir haben gerade etwas von diesem Bologna-Prozess und dem Vertrag gehört. Sind die ganzen Stichworte, die Sie darin erfahren haben, sehr bekannt?
Ja, natürlich, klar.
Das ist Ihr Alltag, in dem Sie studieren müssen? Aber was haben Sie denn jetzt nun gegen Ihren konkreten oder gegen das konkrete Umfeld, in dem Sie studieren? Sie haben den Streik wann begonnen?
Am Montag. Am Montag nach einer Vollversammlung der Studierenden wurde das Casino besetzt. Es wurde dort ein Freiraum geschaffen von den Studierenden, um eben vieles zu machen, was im Bologna-Prozess in Bachelor-Master gerade nicht möglich ist. Zum Beispiel eben Seminare selbstständig zu gestalten, ohne Anwesenheitslisten, ohne den Leistungsdruck. Und wir finden, das war eigentlich eine gute Sache.
Mhm. Sie haben gesagt, Sie wollen sich einen Freiraum schaffen. Den Freiraum, den hat Ihnen der Universitätspräsident Werner Müller-Esthal irgendwie dann doch nicht gegönnt. Er hat das Ding räumen lassen. Wie sieht es da jetzt aus? Was ist der Stand der Dinge?
Ja, im Moment ist das Casino geschlossen für alle Studierenden. Wir konnten jetzt nach 2 Tagen endlich unsere Sachen, das heißt, viele Studierende hatten noch ihre Wertsachen da drin, Jacken, Rucksäcke rausholen. Das ist eine Entwicklung, die sehr schade ist. Im Moment sitzen aber auch Studierende zusammen beim Plenum und beraten, wie es jetzt weitergehen soll.
Haben Sie sich schon entschuldigt dafür, dass angeblich doch ein paar Dinge beschädigt wurden?
Also wir als AStA haben das nicht getan, weil wir denken, das ist nicht unsere Verantwortung. Also der Präsident hat ja gesagt, dass er enttäuscht ist vom AStA, weil wir die Studierendenschaft nicht im Griff haben. Nun ist es aber nicht unsere Aufgabe, die Studierendenschaft im Griff zu haben, beziehungsweise irgendwie Ordnungsdienst für die Studierenden zu spielen. Die Studierenden, manche haben die Dinge gemacht, dazu kann man unterschiedlich stehen. Wichtig ist für uns immer, dass die Inhalte im Vordergrund stehen. Und ich denke, es wurde eben in vielen Seminaren, in Workshops, wo sich auch sehr viele Lehrende beteiligt haben, schon erste Inhalte diskutiert.
Dann bleiben wir mal bei den Inhalten. Was ist denn oder was sind die Hauptkritikpunkte, die Sie am Studium, so wie Sie es kennengelernt haben, was sind das für Kritikpunkte, die Sie da vortragen?
Ich würde mal 3 Stück nennen. Mhm. Also erstens ist der Kritikpunkt, dass sich das Studium immer mehr an der Wirtschaft orientiert. Das heißt, die Studierenden, das haben wir auch eben in dem Beitrag gehört, stehen unter einem gewissen Leistungsdruck, unterliegen einer Konkurrenz. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, an der Universität sollte die Bildung im Vordergrund stehen und nicht die Ausbildung. Zum Zweiten werden die Studierenden gar nicht beteiligt. Also wir haben auch eben gehört, der Bologna-Prozess wurde von verschiedenen Ministerinnen beschlossen. Die Studierenden wurden weitestgehend nicht gefragt und auch bei der Umsetzung wurden sie nur wenig beteiligt. Und zum Dritten, um was Drittes noch zu nennen, es gibt auch keine Freiräume mehr. Das heißt, man kann im Grunde nicht so studieren, wie man möchte. Man studiert von Schein zu Schein, weiß einfach, das muss ich machen, kann sich aber sehr schlecht eigene Schwerpunkte setzen.
Herr Erkel, was würden Sie denn jetzt sagen, wenn jemand aus dem angelsächsischen Bereich zu Ihnen kommt und sagt, hallo, Herr Erkel, aufwachen, das ist hier kein Freiraum, das ist auch kein Spielplatz, sondern Sie sind hier, um in möglichst kurzer Zeit einen Abschluss zu machen, um dann einen Beruf zu ergreifen?
Dann würde ich diesem sagen, dass ich seine Meinung vom universitären Studium sehr respektiere, aber sehr schade finde. Ich finde, ich habe es eben schon betont, an der Universität sollte man Bildung erhalten, man sollte vielleicht ein kritisches Reflektieren lernen. Das kann zu einem Beruf führen, muss aber auch nicht. Von daher finde ich das sehr schade, dass es so an der Wirtschaft gemessen wird, dass möglichst alles immer so schnell gehen muss, dass man, dass die Uni derzeit einfach einer Fabrik gleicht, die Studierenden auswirft und auf dem Arbeitsmarkt wirft. Das finde ich sehr, sehr schade, ehrlich gesagt.
Herr Erkel, Sie hatten angedeutet, dass Sie ja Workshops machen. Ganz kurz umrissen, wie geht's jetzt weiter? Was ist der Stand der Dinge und wie geht's weiter?
Ja, im Moment sitzen die Studierenden zusammen in einem Plenum. Ich möchte betonen, dass alle Entscheidungen, was die Besetzung angeht und wie vorgegangen wird, eben das Plenum trifft. Die sitzen gerade zusammen, beraten darüber, wie es weitergeht, ob es eventuell eine zweite Woche gibt. Ich habe jetzt unterschiedliche Stimmen gehört, die gesagt haben, sie wünschen sich, dass es noch eine Woche drangehängt wird, wo eben noch stärker auf die Inhalte eingegangen wird.
Mhm. Und dann ist erstmal Weihnachten angesagt und dann wollen sie im Januar wahrscheinlich weitermachen.
Ich denke schon. Ich denke, die Studierenden werden so lange weitermachen, bis sie am Ziel sind.
Das war Jonas Erkel, AStA-Vorsitzender hier an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Erkel, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Ja, bitteschön.
Und damit haben wir erst einmal ein paar Fronten kennengelernt. Im universitären Kampf und Streit, der ausgebrochen ist. Der vor 10 Jahren unterzeichnete Bologna-Prozess soll die Universitäten in Europa enger zusammenbringen, die Forschung und Lehre vereinfachen, den Austausch von Studenten dann auch besser ermöglichen, indem man die Abschlüsse vereinheitlicht. Im Prinzip eigentlich eine gute Idee, aber in der akademischen Realität findet man viel Sand im Getriebe. Die aktuellen Streiks und Unruhen beweisen das. Grund genug, einen Blick auf das Studentenleben zu werfen, wie es in der Operette Der Bettelstudent von Karl Millecke zu Recht komponiert und auch dargelegt wurde. Zumindest rebellierten damals die Studenten gegen den Herrscher August den Starken und wollten die sächsischen Besatzer aus dem Land vertreiben und landeten deshalb im Gefängnis.
Die Welt hat das genialste Streben, nur miserabel stets gelohnt. Wer immer Pech gehabt im Leben, wird endlich die Geschichte gewohnt. Mein Geld, das brach ich durch auf Beste, viel gläubiger ließ ich im Stich. Verloren hab ich Rock und Weste, verloren hab mein Liebchen ich. Ich ließ die Gläubiger im Stich, verloren hab mein Liebchen ich. Doch eines ich noch nicht verlor, den Humor, den Humor und bleib mir der Humor, mir freut ist alle Spielerei. Doch eines ich noch nicht verlor, den Humor und bleib mir der Humor, mir freut ist alle Spielerei. Ob Plackerei und Schinderei, ob Gaunerei, Verräterei, ob Gauklerei, Windbunderei und Prahlerei und Schlemmerei, ob Rauferei und Schießerei, ob Quälerei der Polizei. Aus
So bleibt nur Humor uns treu, so sind wir stets dabei. Der Student als Freiheitskämpfer und doch bettelarm, so haben wir das natürlich gerne. HR2 Kultur der Tag, wir wollen mehr darüber wissen, was die Studenten heute zu den Streiks bringt und warum so viele Professoren unzufrieden sind mit den Reformen, die man ihnen gab. Am Beispiel Gießen wollen wir beide Seiten, Studenten und Lehrende, zu Wort kommen lassen. Eva Deppe über die Streikenden an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Den Studierenden reicht's. So geht's nicht weiter, sagen sie. Bei den Geisteswissenschaftlern an der Uni Gießen beispielsweise fehlen Dozenten.
Die Dozenten, die da sind, die haben ein großes Arbeitspensum. Das heißt, die machen die doppelte Arbeit, obwohl sie nur für die Hälfte bezahlt werden, eben weil sie der Bildung gerecht werden wollen, weil sie uns solidarisch gegenüber sind. Wir haben überfüllte Seminarräume, überfüllte Hörsäle. Die Leute sitzen in den Hörsälen auf der Treppe, im Seminarraum auf dem Boden. Man hat kaum noch die Luft zum Atmen und soll dabei sich konzentrieren, in einem Seminar miteinander reden und diskutieren, was dann mit 80 Leuten irgendwann einfach echt schwierig ist und es dann doch eher wie eine Vorlesung aufgebaut ist.
Damit sich hier etwas ändert, darum streiken die Studierenden. Und das jetzt schon seit 3 Wochen. Ihre Forderungen haben sie in der sogenannten sogenannten Gießener Erklärung aufgeschrieben. Ein 14-seitiger Forderungskatalog, den mehr als 2000 Gießener Studierende verabschiedet haben. Darin geht es auch um mehr Mitbestimmung bei universitären Entscheidungen und vor allem um die Änderung der verschulten Studiengänge mit Bachelor- oder Masterabschluss.
Es wäre wichtig, wirklich den Studienverlauf zu entzerren, weil es nicht leistbar ist, diesen Studienumfang innerhalb von 3 Jahren für den Bachelor jetzt einfach zu erledigen. Das ist schier unmöglich. Man arbeitet sich da wirklich kaputt dran.
Ich bin Bachelorstudent und ich bin im 5. Semester. Ich bin bald raus sozusagen, aber ich möchte den neuen Bachelorstudenten, die hier anfangen, oder ich möchte helfen, dass sie einfach unter weniger Druck dieses Studium durchziehen.
Um sich Gehör zu verschaffen, haben die Studierenden einen Streikchor gegründet und singen, was sie wollen. Kaum noch Zeit, zu viele Prüfungen und ständige Anwesenheitspflicht. Das geht einfach nicht, sagt Lukas.
Es gibt keine Regelungen für Teilzeitstudierende. Das heißt, wenn man beispielsweise ein Kind hat und man hat nicht die Zeit, jedes Mal anwesend zu sein, aus den verschiedensten Gründen, man fehlt 3-mal, dann ist man durchgefallen.
Das und noch vieles mehr soll sich ändern. Um das durchzusetzen, haben die Studierenden Universitätsgebäude besetzt. Und das bedeutet Arbeit, nicht Freizeit, sagt die angehende Musikpädagogin Sabine.
Wir haben eine sehr gut funktionierende Organisationsstruktur, meiner Meinung nach. Wir sind aufgeteilt in verschiedenen Arbeitskreisen, die sich verschiedenen Themen widmen. Und ich denke, dass dieses Delegieren in verschiedenen Arbeitskreisen sehr effektiv ist.
Die einen entwerfen Flyer, die anderen organisieren eine Demonstration und der Arbeitskreis Verhandlungen führt Gespräche mit dem Präsidium der Universität. Jens Lützenkirchen ist dabei.
Das Präsidium wirkt sehr diplomatisch in jedem Fall. Es wurde nichts direkt blockiert und ich bin sehr zuversichtlich, dass das gut über die Bühne geht.
Der designierte Gießener Universitätspräsident Joybrat Mukaci kann viele Forderungen der Studenten gut verstehen.
Ich sehe unsere Aufgabe in der Universität darin, dass wir die Erfahrungen und die Anregungen, die Kritik der Studierenden, aber auch der Lehrenden ernst nehmen und auf der Grundlage die Studiengänge selbst weiterentwickeln, deregulieren, die Prüfungslast reduzieren, die Studiengänge auch wirklich studierbar machen für die Studierenden.
Doch bisher reichen den Streikenden die Zugeständnisse der Universitätsleitung noch nicht aus.
Nach 3 Wochen sitzen wir immer noch hier, weil ja jetzt die Gießener Erklärung ist zwar verabschiedet und die Gespräche sind angelaufen, aber es wurden ein paar vage Zugeständnisse gemacht, was uns einfach zu wenig ist. Und wir wollen sicher gehen, dass noch mehr passiert. Deswegen sitzen wir immer noch hier.
Dieser junge Mann hofft aber, wie viele andere auch, dass der Streik bald ein Ende haben wird.
Es muss sich was ändern und anders geht es wahrscheinlich nicht. Und wir hoffen halt jetzt alle, dass das Präsidium schnell einlenkt, dass sobald wie möglich wieder Lehrveranstaltungen stattfinden können. Weil ja mittlerweile schon 3 Wochen, da ist eine große Masse an Unterrichtsstoff verloren gegangen, den wir nacharbeiten müssen und das artet dann wieder in Stress aus.
Eva Deppe berichtete aus Gießen. Verbunden bin ich jetzt mit Professor Uwe Wirth. Guten Abend, Herr Wirth.
Ja, schönen guten Abend.
Sie sind Germanist an derselben Uni, also Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sind Sie ein bestreikter Bologna-Professor?
Ich bin ein bestreikter Bologna-Professor, ja.
Und wie fühlt sich das an? Was tun Sie da?
Ja. Wie sich die Studierenden jetzt die letzten 2 Wochen den Raum genommen haben.
Das bedeutet also, es findet, so wie wir auch in dem Bericht von den Studenten gehört haben, nur ein minimierter Lehrunterricht statt. Stattdessen versuchen die Studenten auch die Lehrkräfte mit einzubeziehen. Gelingt das?
Ja, das gelingt. Ich glaube auch, dass die Studierenden wirklich große Unterstützung von Seiten der Lehrenden haben, weil wir eigentlich genau wie die Studierenden auch unter einer gewissen Atemlosigkeit leiden seit der Einführung jetzt des modularisierten Studierens.
Können wir das noch ein bisschen mal auseinandernehmen für diejenigen, die nicht in diesen Modulen studiert haben? Was bedeutet das eigentlich ganz konkret im Alltag?
Modulsystem ist eine, man kann es schon sagen, es ist eine gewisse Zwangsjacke. Es ist ein System, um das Studium zu organisieren, eine größere Orientierung für die Studierenden bereitzustellen. Es ist nur so gestrickt und es ist mittlerweile so komplex, für alle Beteiligten so komplex, dass eigentlich der Zugewinn an Orientierung, den wir uns davon erhofft haben, in eine neue Orientierungslosigkeit gemündet ist.
Also die gute Tat ist dann aber doch nicht so, dass die Tat wirklich geeignet ist, auch Gutes zu tun.
Es ist für für uns alle im Moment so ein bisschen ganz schwer zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Wir finden uns wieder wirklich in einem System von Punkten, von Klausuren, von einer Situation, wo Studierende, sobald sie die Tür aufmachen, von einem Seminarraum eigentlich schon in der Prüfungssituation sind, der für uns auch sehr unerquicklich ist. Und vor allem haben wir auch festgestellt, dass es jetzt von Seiten der Lehrenden, ich sag mal, eigentlich zu einer Verdopplung jetzt der Prüfungen gekommen ist. Wir müssen zum Beispiel, also um nur mal ein Beispiel zu nennen, in Vorlesungen Klausuren schreiben. Wir müssen sozusagen diese Vorlesung überprüfen. Und der Grund, warum ich im Audimax meine Vorlesung halte, ist, dass ich 700 Studierende im ersten Semester habe. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich korrigiere 700 Klausuren.
Also es gibt zu viele Studenten, sagen Sie, oder Sie sagen, die Universität ist zu klein, es gibt zu wenig Professoren.
Nein, ich sage, es gibt zu viele Prüfungen. Ich sage, es gibt sowas wie Vorlesungsklausuren, was es früher nicht gab, jedenfalls nicht in dem Maße. Und mittlerweile ist es so, dass bei den 8 Modulen, die wir haben in einem Hauptfachstudium Germanistik, eben 8 Vorlesungen angeboten werden, die auch jeweils mit einer Klausur sozusagen überprüft werden. Und das ist eine Sache, die sowohl die Studierenden in einen unglaublichen Panikzustand versetzt. Gegen Ende des Semesters können Sie sich vorstellen, natürlich schreiben Sie nicht nur eine Vorlesungsklausur, sondern viele, sondern uns eben auch.
Herr Wirth, das hört sich ganz aufrichtig gesagt sehr, sehr chaotisch und überreguliert an. Ist das kafkaesk oder kommt man da noch raus?
Es ist kafkaesk und es ist so, früher kamen die Studierenden zu uns in die Sprechstunde und waren verzweifelt, weil sie eine Gedichtinterpretation nicht hinbekommen haben, und heute sind wir alle verzweifelt, weil wir die Interpretation einer Prüfungsregelung nicht hinbekommen, und es ist wirklich wie bei Kafka, und der Spruch ist im Grunde genommen, gib's auf.
Also wenn Sie das schon sagen, als Germanist und Professor an der Uni in Gießen, dann macht uns das doch sehr nachdenklich. Professor Wirth, wir bedanken uns dafür, dass Sie mit uns gesprochen haben und diese Informationen gegeben haben, und auf Wiederhören. Natürlich gehört zum Studentenleben auch noch was anderes, vielleicht die Romanze, zu der wahrscheinlich im Moment recht wenig Zeit ist. Und damit sind wir aber dennoch wieder bei unserem Battle-Studenten von Karl Millecker. Und der redet nun darüber, was man macht, wenn man eine zarte Bande knüpft im Studentenleben.
Ich knüpfte manche zarte Bande, die Pariserin, die schönsten Frauen von Sachsenlande, in Deutschland, Ungarn wie in Wien. Ich kenne Frauenreiz im Süden, Neapel, Rom, Florenz, Madrid, dran auch bis zu den Pyramiden, nach Afrika zum Teil auch mit. Hab an des Ganges Strand gesessen und tauschte dort so manchen Kuss. Ich liebete wie den Scherkessen, wie schöne Frau des Kaukasus. Noch schöner schien mir die Kreolin, doch all die Schönheit schnell erbleicht. Wenn man dagegen hält die Polin, der Polin rein, unerreicht, wenn man dagegen hält die Polin, der Polinreiz ist unerreicht.
Das haben wir dem Battle-Studenten entnommen von Karl Millecker. Also Romanzen, dafür ist im Moment wirklich keine Zeit. Denn es geht um den Aufstand der Ressourcen und der Campus ist zur Kampfzone geworden. So zumindest haben wir unsere Sendung bei HR2 Kultur der Tag genannt. Natürlich geht es dabei um die Streiks und die Unruhen an den deutschen Universitäten. Bisher ist nur deutlich, der sogenannte Bologna-Vertrag von 1999, benannt natürlich nach der italienischen Stadt, soll zur Vereinfachung und Angleichung von Forschung und Lehre führen und zum Beispiel den Austausch und die Abschlüsse an den verschiedenen Universitäten anpassen, sie zumindest europaweit auch anzuerkennen. Aber genau das führt zu großen Problemen. Bevor wir uns diesen widmen, beschreibt mein Kollege Rainer Dachselt, welchen hehren Werten er in seinem 80er-Jahre-Studium folgte und wie die Praxis ausschaute.
Nein, Humboldt war schon gut. So viel Welt als möglich in die eigene Person verwandeln, das ist im höheren Sinn des Wortes Leben. Genauso ist es. In meiner Unizeit hieß das, kleine, feine Seminare aus mehreren Fachbereichen besuchen, darauf als Sahnehäubchen ein Kolloquium, überall angenehm fordernde, geistig anregende Atmosphäre. Dolle Zeit damals. Ach, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass das natürlich erst nach der Magisterprüfung war, während der Promotion? Das sollte ich vielleicht unbedingt erwähnen. Vorher, das heißt in den späten 80ern im Grundstudium, war es nämlich die Hölle. Von außen sah es so aus, als dürften Geisteswissenschaftler studieren, was sie wollten. In Wirklichkeit mussten sie es tun. Nichts war vorgegeben, man konnte alles machen und wenn einem alles zu viel war, auch nichts. Die meisten machten allerdings irgendwas, was so im Vorlesungsverzeichnis stand halt. Veranstaltungen, in denen 100 andere saßen, die sich auch nicht für das Thema interessierten. Aber wenn man schon mal eingeschrieben ist, naja, und kann mal jemand ein Fenster aufmachen? Die Lehrenden ließen das mit wenigen rühmlichen Ausnahmen so hingehen, verlangten kaum was, ließen unsägliche Diskussionen einfach laufen und stundenlange Referate vom Blatt lesen, die nicht so lang waren, weil den Verfassern viel eingefallen wäre, sondern weil sie sich einfach nicht ausdrücken konnten. Das war aber gar nicht gefordert. Nichts war gefordert, keine Lektüre, kein Wissen, keine Ausdrucksfähigkeit. Generell galt nur eins, hier ist das Vorlesungsverzeichnis, du weißt ja 6 Scheine und wenn du glaubst, du bist soweit, dann meldest du dich zur Prüfung, Oder eben auch nicht. Mir fallen sofort 10, 20 Leute ein, die sich nie gemeldet haben, die nach 30 Semestern frustriert und mit erheblich ramponiertem Selbstbewusstsein aufgegeben haben. Nicht, weil sie zu blöd oder sonst wie ungeeignet fürs Studium gewesen wären, keine Spur. Was sie klein gekriegt hat, war dieses lächerliche Abziehbild studentischer Freiheit. Johann Gottlieb Fichte, das Ich als Werk seiner selbst. Feine Sache für jemanden, der schon weiß, wer dieser Ich sein könnte. Für 20-Jährige, die sich mit 100 Gleichaltrigen einen Seminarraum teilen, eher eine glatte Überforderung. Dabei hätte es so einfach sein können. Einführungsseminare mit einer 8-seitigen Leseliste, von Homer bis Handke, richtige Brocken, oh Gott, aber naja, wenigstens ein paar davon schaffen wir, es reicht für die Klausur und alle hätten gestöhnt, aber spätestens nach der Zwischenprüfung gewusst, ob sie hier richtig sind oder lieber doch was mit Holz machen wollen. Anstatt jedes Jahr von Neuem irgendwas zu belegen, getrieben und zugleich niedergedrückt von der Forderung, sich selbst nach allen Seiten harmonisch zu bilden. Komischerweise haben das die Beteiligten damals nicht erkannt. Wenn es um Zwischenprüfungen oder klarere Strukturen ging, war die eingeübte Reaktion Finger weg von der akademischen Freiheit. Dabei hatte die mit der Freiheit, die wir in der Regel meinen, gar nichts mehr zu tun und mit Humboldt auch nicht. Sie war einfach ein ziemlich naturwüchsiges Chaos, das die bevorteilte, die aufgrund eines häuslichen oder anderweitigen Bildungsvorsprungs zäh genug waren, es zu überleben. Aber weder die Lehrenden noch die Studenten waren willens, etwas daran zu ändern, selber Strukturen zu schaffen, Anforderungen klar zu benennen. Und so geriet die Universität in einen Zustand, in dem sogar eine völlige Verschulung nach McKinsey als Fortschritt erscheint.
Das war Rainer Dachselt über ganz subjektive Studienerfahrungen in den 80er Jahren. Vielleicht liegt der Kern des aktuellen Konflikts an den Universitäten darin, dass man versucht, das Alte abzuschaffen, aber die Kompatibilität mit dem neuen Modell, dem Bologna-Prozess der Angleichung und europäischen Vereinfachung, vorher nicht überprüft hatte. HR2, Kultur der Tag. Was ist los an den Unis und warum wird gestreikt? Das ist unsere Ausgangsfrage. Schockiert nahmen einige den mit nur 3 Milliarden Euro berechneten Etat für Bildung im neuen Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Kenntnis. Zu wenig und zu spät, sagen die Experten. Tatsächlich prallte der akademische Reformprozess, der mit dem Bologna-Vertrag 1999 eingeleitet wurde, auf ein veraltetes Unisystem in Deutschland. In der Diskussion und im Streit darüber wurden nun plötzlich Humboldtsche Bildungsideale wieder hervorgeholt. Aber lässt sich damit das Dilemma beseitigen und kann man das überhaupt als Alternative vorstellen? Das fragte ich auch Professor Dirk Becker von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen.
Ich glaube, dass Humboldt sich darüber freuen würde, aber ich glaube, dass es gleichzeitig eine Überstrapazierung eines schon viel zu oft genannten Namens ist, ihn jetzt wieder aus der Kiste zu holen. Man muss ja leider feststellen, dass die berühmten Humboldt-Reformen schon 2 Jahre nach ihrer Verkündigung, also ganz zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nicht mehr realisiert worden sind und wie es seither mit einer Universität zu tun hat, die ganz anderen Zielen folgt als die, die sich Humboldt vorstellt, nämlich Freiheit des Geistes und der Lehre zu fördern.
Herr Becker, nun wurde ja ganz offensichtlich dieser Bologna-Prozess, der Vertrag, der wurde 99 unterzeichnet von 40 Ländern oder von 25 Ländern. Inzwischen ist es, glaube ich, auf 40 angestiegen, die sich dem angeschlossen haben. Dieser Vertrag kam ja dann bei uns in Deutschland in ein Universitätssystem rein, das ja gleich mehrfach reformiert worden ist, mal nur seit den 60er Jahren angefangen. War das überhaupt kompatibel von Anfang an oder lag darin eigentlich schon der erste Fehler?
Wenn man darüber nachgedacht hätte, also hierzulande darüber nachgedacht hätte, was mit der Bologna-Reform eigentlich beabsichtigt wird, nämlich in der Tat eine Entrümpelung der Universitätscurricula von alten Fachbeständen, von einem alten Expertenwissen zugunsten neuer, methodischer, problemsetzender Kompetenzen, dann wäre das durchaus kompatibel gewesen. Man hat jedoch abgewartet, man sah sich überfordert, man hat rebelliert, man hat zum falschen Zeitpunkt, würde ich sagen, über die großen Tugenden, die gar nicht mehr vorhandenen Tugenden der alten Universität nachgedacht, sich quergelegt und sich regelrecht überrollen lassen.
Also da krachte eigentlich die Gegenwart auf die Vergangenheit und bisher hat die Vergangenheit gesiegt oder noch nicht?
Ja, da krachte eine unbekannte Zukunft auf eine jetzt erst allmählich erträumte Vergangenheit und das macht sozusagen doppelt unglücklich. Es käme jetzt darauf an, sich tatsächlich noch einmal genauer darüber zu verständigen, was eine Universität sein kann. Sie ist eben nicht nur ein Ort der Wissenschaft, sondern sie ist auch ein Ort der Erziehung und das bedeutet, dass man heute anders auf die Probleme der Gegenwart reagieren muss, als das noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war.
Also Bologna muss man ernst nehmen. Stichwort Themenforschung. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Eine Themenforschung ist eine Forschung, die sich auf verschiedenste Themen, wie das Wort schon sagt, die Stadt, das Wasser, das Alter, die Migration, den Krieg und sonstige Dinge kapriziert, nicht so tut, als seien das alles Themen oder Problemstellungen, für die es bestimmte Fächer bereits gäbe, sondern sich umguckt, was Soziologen, Ökonomen, Philosophen, Theologen, Chemiker, Physiker und ich weiß nicht wer, Medizin da nicht zu vergessen, zu diesen verschiedenen Themen aus dezidiert unterschiedlichen Sichten und mit dezidiert unterschiedlichen Absichten zu sagen haben. Studenten müssten heute lernen, mit diesen interdisziplinären Zugängen und Vorgängen zu Rande zu kommen und sozusagen ad hoc auf verschiedenste komplexe Themen reagieren zu können.
Das heißt, Herr Becker, die Berufsausbildung findet dann in den Organisationen, in denen die Studenten dann reinkommen, nach ihrem Abschluss statt, aber nicht mehr an der Uni direkt.
Ja, das war ja immer schon so und das nannte man noch vor kurzer Zeit den Praxisschock. Das war genau der Moment, in dem Studenten merkten, dass sie ein anderes Wissen brauchten als das, was sie an der Universität erlernt haben. In der Regel, weil man genug Zeit hatte, war dieser Praxisschock durchaus fruchtbar zu gestalten, führte also zu durchaus kompetenten Behördenmitarbeitern, Unternehmensmitarbeitern, Krankenhausmitarbeitern und so weiter und so fort. Heute ist es jedoch so, dass man für diesen Praxisschock keine Zeit mehr hat und von daher die Organisationen, also die Abnehmer unserer Studenten, schon mit methodischen Kompetenzen des Eingehens auf praktische Fragen rechnen, wenn die Leute ankommen.
Also das heißt, da soll schon orientiert werden auf ganz konkrete Berufszweige. Auf der anderen Seite soll immer noch ein thematisches Wissen, so wie Sie das bei der Themenforschung beschrieben haben, auch da sein. Also das heißt eine höhere Flexibilität später im Beruf.
Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist weniger eine Berufsorientierung, die in einer bestimmten Sachkenntnis wurzelt, als vielmehr das Erwerben von methodischen Kenntnissen, die auf verschiedene Sachverhalte angewandt werden können. Etwas überspitzt formuliert, ich bitte mich da nicht unbedingt zu zitieren, könnte man sagen, dass eine sehr gute Universitätsausbildung sich auch auf die beiden Fächer Latein und Mathematik konzentrieren könnte und mit den Studenten Prozesserfahrungen macht und reflektiert im Umgang mit diesen überfordernden und komplexen Materien. Das wäre eine durchaus solide Vorbereitung auf die meisten Berufe, die man heutzutage ausüben kann.
Ist der aktuelle Konflikt, sprich Streiks und das, was eigentlich in den Monaten und schon Jahren, 3, 4 Jahren vorher gelaufen ist, auch in Bezug auf den Bologna-Prozess, ist diese ganze Auseinandersetzung im Grunde genommen etwas, was ein Ergebnis davon ist, dass wir jahrzehntelang geschlafen haben und jetzt plötzlich wird es ernst?
Ja, wir haben ja nicht nur geschlafen, sondern wir haben die Universität regelrecht verkommen lassen, und zwar vor allem finanziell verkommen lassen. Wir haben zunächst mit der sogenannten Massenuniversität möglicherweise einen Anspruch in die Welt gesetzt, den wir nicht erfüllen können. nämlich tatsächlich einen großen Teil der Bevölkerung zu akademischen Würden zu führen. Und wir haben dann genau diese Massenuniversität mit deutlich unterfinanzierten Mitteln ausgestattet, sodass ihr Auftrag gar nicht erfüllt werden konnte. Man geht heute in eine staatliche Universität hinein und man merkt schon an den Räumlichkeiten, an der Ausstattung, die Lieblosigkeit, mit der wir unsere wichtigste Ressource, nämlich die Ausbildung der Intelligenz, behandeln.
Das war Professor Dirk Becker von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und weil die Vergangenheit meistens einfacher zu interpretieren ist als die Gegenwart oder gar der Blick in die Zukunft, hier nochmals unser Bettelstudent aus dem Wien von 1872.
Der Jugend Leichtsinn steh mir bei, mein Schicksal zu ertragen. Wenn ich schon Trübsal blasen soll, tu ich's in beste Laune. Ich blase stets in solchen Fall Trompete, nicht Posaune. Trotz allem Fächer lustig wie so Schicksal haut zu, wir wollen sehen, wer früher wird. Ich wohne nur, aus unserem Pech ein lustig Licht, so Schicksal hau nur zu. Wir wollen sehen, wer früher wird, ich wohne nur. Hurra, der Leichtsinn, liebe Mut, trotz vorgespürtem Herzen, soll man nicht gleich den Mut verlieren, soll mit dem Unglück scherzen. Kein kein Kredit, kein Geld, es ist zum Teufel holen. Der Freund, der sagt mir, sei ein Held und rette mit mir Polen. Trotz allem, ich sei lustig, nicht so Schicksal hau nur zu. Wir wollen sehen, wer früher wird, ich hole
Tja, das war ein Auszug aus Karl Millekers Bettelstudent. Also die Essenz mit dem Leichtsinn der Jugend und einem lustigen Liedchen, bei den Studenten geht's dann schon. Tja, zwar sind die Studenten heute kaum mit den Bettelstudenten des 19. Jahrhunderts zu vergleichen, damals aber war die Operette ein gewaltiger Erfolg in Österreich. Aufstand der Ressourcen, Kampfzone Campus, so unsere heutige Sendung bei der Tag auf HR2 Kultur, die Aufklärung schaffen soll über die Unruhe an den Universitäten. Mischa Erhardt hat genauer nachgeschaut, was die Studenten eigentlich für Ansprüche erfüllen sollen, denn wir alle kennen die Sprüche von den geistigen Ressourcen in einem ansonsten rohstoffarmen Land, die gefördert gehören. Wissen ist Macht, oder? Aber welches Wissen eigentlich?
In einem Beitrag, bei dem es um Bildung und Wissen geht, schmückt sich der Autor gerne mit Geistern, deren Autorität außer Frage steht. Goethe geht da fast immer. Philosophen bieten sich aber auch an. Zenon von Elea zum Beispiel. Der griechische Denker hat der Nachwelt ein paar knifflige Denksportaufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Frage, was wir von der Aussage eines Kreters halten sollen, der behauptet, dass alle Kreter lügen. Ein waschechtes Paradox, ein gedanklich im Kreise führender Widerspruch. Ähnlich verhält sich das auch mit dem freien Markt und dem Handel auf dem Parkett der Börsen dieser Welt. Die Ressource Wissen spielt da eine der Hauptrollen. Jeder meint, er wisse mehr als die anderen und kauft oder verkauft deshalb fleißig Aktien. Es treffen sich also freie und gleiche Menschen auf dem Parkett, um zu handeln. Alle wollen einen Gewinn machen und jeder weiß, dass das so sicherlich nicht funktionieren kann. Der funktionierende, freie Handel setzt ganz im Gegenteil eine fundamentale Ungleichheit voraus, nämlich eine Ungleichheit an Information und an Wissen.
Wissen spielt an der Börse die größte Rolle und vor allem schneller Wissen als die anderen. Und das Bauchgefühl spielt sicher auch eine Rolle, aber eine sehr untergeordnete. Das Wissen von Dingen, über die die Masse der anderen noch nicht Bescheid weiß, bringt uns überhaupt dazu, gute Geschäfte zu machen.
So der Börsenhändler Fidel Helmer. Das Gute an diesen gebildeten und handelnden Wirtschaftssubjekten ist aber, dass für jeden einzelnen von ihnen die Wahrheit eines anderen Philosophen gilt. René Descartes hat nämlich gesagt, nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon hat. Und deswegen handeln die mehr oder minder rationalen Marktteilnehmer so emsig, denn jeder meint, er sei schlauer als die anderen und stünde am Ende auf der Gewinnerseite. Die Humanressource Verstand ist da quasi unerschöpflich. Menschenversteher haben daher auch gute Chancen am Markt, meint Robert Halver.
Wenn man an der Börse Erfolg haben will, muss man auch sicherlich Wissen haben. Das heißt, man muss sich über die Marktgegebenheiten informieren. Aber das ist nicht immer das rein Fundamentale, was machen die Zinsen, was machen die Arbeitslosenzahlen, sondern eben auch, was macht die Psychologie des Anlegers. Also derjenige, der auch vielleicht mal drüber nachdenkt, Psychiater zu werden, ist hier gar nicht schlecht aufgehoben.
Psychologie ist am Markt auch gefragt, weil Anleger sich oft wieder besseres Wissen verhalten. Der rationale Mensch, der seinen Nutzen im Auge hat und die Lage anständig durchdenkt, der Homo economicus, ist eine Utopie. Das hat die Wirtschaftswissenschaft mittlerweile begriffen. Und trotzdem gilt natürlich, was Francis Bacon im Umbruch von der feudalen Gesellschaft zum Kapitalismus formuliert hat, heute umso mehr. Wissen ist Macht. Bildung hilft, verschafft einem im wirtschaftlichen Survival of the Fittest große Vorteile, in Gesellschaft und am Arbeitsmarkt zu überleben. Und natürlich bleibt dabei nicht aus, was die Frankfurter Schule in ihrem philosophischen Programm kritisch unter die Lupe genommen hat, dass nämlich der Markt mehr und mehr auch die Strukturen des Denkens und der Wissensgesellschaft beherrscht. Ein eigentümliches Ende der Widersprüche wäre das schließlich, eine ökonovistische, schöne neue Welt.
Das war Mischa Erhardt, wo die Wissensgesellschaft zum Darwinschen Ausleseprozess wird. Ich begrüße jetzt Jürgen Mittelstraß. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Mittelstraß, Sie sind emeritierter Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie in Konstanz und Direktor des Konstanzer Wissenschaftsforums. Herr Mittelstraß, ich weiß von Ihnen, weil wir vorher miteinander gesprochen hatten, dass Sie gerade von einem Kongress 600 Jahre Universität in Leipzig zurückkommen. Wie war Ihr erster Eindruck? Ist Wissen und Bildung in Deutschland gesichert, zumindest in Leipzig?
Das kann man schlecht sagen. Es war die Rede von Ökonomisierungstendenzen in der Wissenschaft, in der Universität, die Gefahren, die der Wissenschaft, der Universität daher drohen. Es war auch von Bologna die Rede. Es war ein Anlauf, noch kein Ende.
Sie haben einen FAZ-Artikel geschrieben und ich zitiere mal in etwa daraus: Bologna bedeutet Schulmeisterei und Arithmetisierung der Bildungsverhältnisse. Was meinen Sie damit?
Nun, ich meine damit, dass das Studium unter ein falsches Paradigma geraten ist, unter ein schulisches Paradigma. Oder unter ein Paradigma, wie wir es in wünschenswerter Form in den Fachhochschulen vor uns haben. Die Universität war aber immer ein Ort der Wissenschaft und der Forschung, beziehungsweise ein Ort eines forschungsnahen Lehrens und Lernens. Dieser wesentliche Aspekt, der Kern einer Universität, diesem droht jetzt Gefahr, wenn alles über den Leisten des Ökonomischen geschlagen wird.
Herr Mittelstraß, Sie werden sogar noch deutlicher, indem Sie nämlich von Marterwerkzeugen für eine gute Hochschulausbildung sprechen und meinen damit die Modularisierung, das Zertifizieren und die Akkreditierung.
So etwas. Und Rating und Ranking, da lassen sich noch andere Instrumente nennen. Ja, sie sind die Werkzeuge, mit denen wir heute meinen, ein Studium organisieren zu müssen oder mehr noch die Wissenschaft, das heißt auch die Forschung in der Universität organisieren zu müssen. Auf den ersten Blick ist es ja nicht schlecht, wenn Leistungsfähigkeit gemessen wird. Wissenschaft wird stets, in der Wissenschaft wird aber stets gewogen und gemessen, bisher ohne diese Instrumente. Diese Instrumente sind aus dem Baukasten der Schulplaner.
Herr Mittelstraß, wenn man jetzt nur mal versuchen wollte, diesen Bologna-Prozess und was damit angestoßen wurde zu verstehen, könnte man sagen, das ist ein Versuch, Deutschland auch akademisch und in der wissenschaftlichen Forschung, an der Ausbildung, an den Universitäten auf ein internationales Level zu heben, oder funktioniert auch das nicht?
Na, das ist so die Ideologie, die sich mit diesem sogenannten Bologna-Prozess verbindet. Dabei ist es ja so, dass der Geist von Bologna völlig in Ordnung ist. Vergleichbarkeit, Mobilität, andere Ziele. Nur die Realisierung lässt eben zu wünschen übrig. Es war ein reines Top-Down-Verfahren, was in der Wissenschaft immer, in der Forschung immer ein höchst problematisches Verfahren ist. Es war etwas von der Politik verschrieben. Deutschland sollte offenbar mal wieder den Musterknaben spielen. Und dabei ist eben übersehen worden, was Wissenschaft, was Forschung, was ein forschungsnahes Lehren und Lernen eigentlich braucht. Und das sind jene Freiheiten, die die deutsche Universität einmal hatte, die heutzutage in Zeiten der Massenuniversität sicher schwer zu realisieren sind. Aber für einen Abschied sollte es eigentlich noch zu früh sein, denn dann wird es irgendwann die Universität nicht mehr geben.
Das war Jürgen Mittelstraß, emeritierter Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie in Konstanz und Direktor des Konstanzer Wissenschaftsforums. Vielen Dank, Herr Mittelstraß, und auf Wiederhören. Wir bleiben dran am Thema. Wir beobachten den Streik der Studenten weiter. Und damit vielen Dank erst einmal fürs Zuhören. Die Redaktion vom Tag verabschiedet sich für diese Woche und wünscht ein schönes Wochenende. Am Montag geht's weiter mit meinem Kollegen Peter Zudeik. Im Studio heute Uwe Westphal. Bis dahin und tschüss.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.